Herzlich willkommen, mein Name ist Erika Sander, ich bin Mitarbeiterin des Eichenberg-Instituts und als eine solche Projektteammitglied von dem Projekt Gesunde Region Eifel. Und heute bin ich im Eichenberg-Institut und freue mich, gegenüber von Markus Schmidt zu sitzen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Erika. Ja.
Du bist der psychologische Leiter vom Eichenberg-Institut, hast schon sehr lange Jahre mit Gesundheitsberatung dich beschäftigt, vor allem mit Resilienzförderung, mit gesunder Führung. Du bist aber sehr oft auch gerufen worden von Unternehmen und auch einzelnen Teams, wenn es am Brennen war, wenn Krise da war, und hast denen geholfen, Krisen zu bewältigen. Bist du also sehr erfahren in diesem Gebiet. Du bist neben deiner Unternehmensberatung auch als Psychotherapeut tätig, war das auch schon sehr lange mit vor allem traumatisierten Menschen, und hast auch vor diesem Hintergrund viel Erfahrung mit der Bewältigung von Krisen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du uns heute hier zur Verfügung stehst.
Gerne.
Und so ein paar Fragen über das Gebiet Führen in Krisenzeiten. Das haben wir als aktuellen Anlass wegen der Pandemie jetzt als ersten Podcast so ins Auge gefasst.
Ja.
Und wenn du dich jetzt nochmal an den Anfang erinnerst, des Beginns der Corona-Pandemie, du bist permanent im Austausch mit verschiedenen Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Gab es da etwas, was dir aufgefallen ist, womit die als erstes auf die Krise reagiert haben?
Die Mitarbeiter oder die Führungskräfte?
Beides.
Beides. Ja, also ich glaube, dass der Anfang der Pandemie ja irgendwie schleichend war. Jetzt sind wir mittendrin und haben einige Antworten. Die hatte man am Anfang nicht. Also das heißt, Führungskräfte waren verunsichert und Mitarbeiter auch. Die Informationen waren diffuser noch als heute. Und das ist eine besonders unangenehme Situation, mit der man alle zurechtkommen mussten. Das heißt, es gab eine Stimulation durch Unsicherheit. Und das mögen wir Menschen nicht. Und dann fiel mir auf, wie unterschiedlich Führungskräfte damit umgegangen sind. Einige wollten diese Stimulation ganz weghaben. Und unangenehme Stimulation will ja keiner. Und andere haben dann überstimuliert. Also die Stimulation, die war dann unheimlich groß. Das hat dann wieder einige verunsichert. Also ich hatte das Gefühl, am Anfang ging es darum, mit den unangenehmen Gefühlen klarzukommen, die mit der Information von Unsicherheit zu tun hatten. Und einige Manager haben das ganz toll gemacht, denn sie haben versucht, die Unsicherheit zu reduzieren, haben Orientierung verschafft, haben das Gefühl gegeben, über Möglichkeiten mitzudiskutieren, Mitsprache und Kontrolle zu haben, haben versucht, konkret zu bleiben, und auch einige Manager waren in der Lage, das, was sie nicht wussten, auch zu benennen als "das weiß ich nicht". Also man kann auch Klarheit über Unsicherheit haben, ohne sie zu verschleiern. Das vielleicht so als so ein, zwei Beispiele, wie kann man unterschiedlich mit Unsicherheit umgehen.
Du hast ja dann viele auch darin unterstützt, sich entweder der Unsicherheit klarer zu werden oder die Unsicherheit auch ein Stück weit aktiv anzugehen und jetzt nicht zu erstarren, in einer Hab-Acht-Stellung zu kommen. Und ist dir dabei irgendwas aufgefallen, was so Wirkfaktoren sind oder was vielleicht Verhaltensweisen sind oder Empfehlungen waren, die eine Rolle gespielt haben, um sich etwas sicherer zu werden und auch vielleicht um geschlossener auch auf eine Handlungsebene zu gehen?
Ja, ich glaube, das ist eine zentrale Frage. Ich glaube, beim Umgang mit Veränderung geht es um das Fingerspitzengefühl darüber, wie lange muss ich eigentlich innehalten, um zu würdigen, was jetzt passiert ist, und ab wann darf ich weitergehen, um etwas funktionieren zu lassen. Für einige Menschen ist das Innehalten zu lang, dann kriegen die Angst davor, oh Gott, das ist eine Dramastimmung, und für andere geht das Funktionieren zu schnell, so nach dem Motto, naja, da rafft ja einer gar nicht, was los ist und was ist das für ein herzloses Wesen, der würdigt ja gar nicht die Tragödien, die sich jetzt schon abspielen. Also gar nicht so einfach. Was ist die richtige Dosierung von Innehalten und Würdigung und gewahr werden, was jetzt eigentlich los ist? Und wie kann ich in Beziehung dazu ein System von Aktivitäten wieder funktionstüchtig machen und in Gang bringen? Das braucht viel Fingerspitzengefühl.
Hast du da einen Unterschied auch erlebt? Es gibt jetzt Branchen, die wegen der Pandemie enorm viel zu tun haben. Es gibt andere, die mussten ihre Arbeitsabläufe umstellen, Homeoffice kurzfristig einbringen und so weiter. Manche sind auch etwas ausgebremst, mussten auf Kurzarbeit gehen. Hast du da den Eindruck gehabt, dass es so den einen, die jetzt vielleicht eher eine Überforderung von wegen aufgrund von zu viel Arbeit haben, die anderen vielleicht auch eine Überforderung wegen Unsicherheit, weil weniger Arbeit, gab es da so einen Unterschied, wo du den Eindruck hattest, für die einen war vielleicht das eine eher hilfreich und für die anderen eher das andere?
Ich glaube, hilfreich in unterschiedlicher Weise, um sich abzulenken, war natürlich eine Branche, in der jetzt viel gearbeitet wird, angenehm. Nur ich bin mir nicht sicher, ob ich deswegen sagen soll, dass es hilfreich war. Weil es war dann hilfreich, um sich abzulenken, aber hilfreich, um die Krise zu verarbeiten, womöglich nicht. Vielleicht muss man an der Stelle sich fragen, was heißt eigentlich Verarbeitung? Also unangenehme Gefühle loswerden wie Angst kann man auch ohne Verarbeitung, nämlich durch Ablenkung oder auch durch Runterfahren, durch Entspannung. Ich habe schon lange mich dafür interessiert, wie Menschen mit Angst umgehen und finde, es gibt drei Varianten. Es gibt Ablenkung, es gibt Abschalten und es gibt Verarbeiten. Also Abschalten wäre, ich versuche Angst als eine schlimme Stimulation zu betrachten. Das ist immer zu viel Stimulation, die fahre ich runter durch Entspannungsverfahren oder eben durch Atmen und ruhiger werden. Unabhängig davon, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Die andere Variante ist, ich lenke mich ab, ich gucke da im Fernsehen, diskutiere ganz viel über andere Dinge und sorge dafür, dass etwas anderes noch stimulierender ist als das unangenehm Stimulierende. Beides völlig nützliche Varianten, um zurechtzukommen mit seiner Überflutung von Stimulation, verarbeitet aber gar nichts. Also ist vielleicht eine Voraussetzung, erstmal wieder in einen erträglichen State zu kommen, in einen notwendigen, genügend sicheren State. Aber ab dann würde die Verarbeitung wieder beginnen. Das heißt, Verarbeitung bedeutet ja was etwas Komplizierteres. Zum Beispiel hat das viel mit der Akzeptanz von Stimulation zu tun. Wir können uns also fragen, was ist ein sinnvoller Umgang mit der Angst, die es zu managen gilt in der Krise. Und so können wir mal Angst physiologisch als eine Stimulation betrachten, die wir transformieren wollen in irgendwas Nützliches. Das heißt, wir brauchen genügend Angst im Sinne der Stimulation, dass wir uns jetzt gut verhalten, genügend Abstand halten räumlich, genügend aufpassen, dass wir uns die Hände waschen, genügend aufpassen, dass wir genügend soziale Nähe herstellen, damit uns nicht der Körper zwar gesund bleibt, aber die Seele krank wird. Also es gibt vieles, auf das wir achten müssen. Es gibt viele Gewohnheiten, die wir überwinden müssen. Das heißt, wir brauchen eh mehr Aufmerksamkeit. Die liefert uns die Angst in einer gesunden Dosis im besten Fall. Und dann müssen wir darauf achten, dass die Stimulation nicht so stark wird, dass wir zu unsinnigen Verhalten neigen und uns nicht mehr konzentrieren können. Also kann man dann, glaube ich, ganz gut hinkriegen, wenn man eine Balance zwischen Akzeptieren von Dingen, die jetzt bedrohlich sein mögen, beginnt, plus, dass wir zurechtkommen mit der Stimulation, die wir haben, sodass wir genügend Varianten haben, uns zu beruhigen oder auch abzulenken, um nicht in ein Übermaß zu kommen. Also wir brauchen beides auf jeden Fall. Und dann kann man eine Krise, das muss auch nicht Corona sein, am besten bewältigen. Also wenn Angst die Sinne schärft, ist es gut. Wenn Angst irre macht, ist es schlecht. Wenn Angst völlig bagatellisiert wird und wir unscharfe Sinne haben, ist auch schlecht.
Danke, das ist schon mal sehr gute Differenzierung, weil viele erstmal so auf Angst negativ reagieren. Sie denken, Angst sollte man nicht haben. Zum einen, Angst ist unprofessionell oder macht unprofessionell.
Ich glaube sogar, es ist eine Dekadenz des Abendlandes. also des wohlständigen Abendlandes. Ich glaube, die Krise bringt auch hervor, dass man ein Recht darauf haben könnte, unangenehme Gefühle nicht haben zu müssen. Ich finde das eine unrealistische Annahme.
Absolut. Mhm. Das führt mich auch so ein bisschen zur nächsten Frage. Du bist ja jetzt ohne Krise im Bereich der Gesundheitsberatung, der Begleitung von Unternehmen in der Implementierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, ein großer Verfechter der Dialektik. Das ist eine große Herausforderung, glaube ich, für viele Menschen, weil Dialektik immer so ein Spannungsfeld auch beinhaltet und du bringst durch dein dialektisches Vorgehen und auch Denken sich zunächst einmal widersprechende Inhalte zusammen und genau das ist das Schwierige zu verstehen für andere und gibt es ja auch ein großer Verfechter davon, Arbeit erstmal als unbedingt etwas Positives zu sehen und auch Produktivität unbedingt als ein Partner von Gesundheit zu sehen und eben nicht umgekehrt als ein Feind oder eine Bedrohung von Gesundheit. Das ist schon mal so etwas, was, also so erlebe ich das immer, wenn ich so als Assistentin so in deinen Seminaren sitze, als etwas, was so Widerstände so hervorruft bei anderen. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt in das Feld von Resilienz und Resilienzförderung gehen und das im Kontext einer Krise und eigentlich erst da geht es ja um Resilienz. Vorher wissen wir nur, dass es kompetente Reaktionen gibt, aber ob es resiliente Reaktionen sind, wissen wir ja erst in Anbetracht der Krise. Da bist du natürlich mit deiner Zuversicht und deinem Optimismus jemand, der direkt erstmal die Meinung hat, eine Krise ist eine Chance. Jetzt gibt es im Moment tatsächlich viele, die das auch so sehen, dass es hoffentlich ein bisschen so ein Vorbild für diejenigen oder vielleicht auch eine Orientierungshilfe, die im Moment da eher so am Schwimmen sind und das vielleicht auch ganz makaber finden, wenn man von Chance spricht in Anbetracht von Angst und Überforderung und Unsicherheit. Aber was könnte etwas sein, was Menschen, die, ob das jetzt beschäftigte Mitarbeiter sind oder eben Unternehmer, Geschäftsführer, was können wir denen an die Hand geben, was kann die stärken, um die Krise als eine Chance erleben zu können?
Ja, das sind, glaube ich, verschiedene Dinge. Also, wenn wir anknüpfen an das, was wir eben gesagt haben, wäre das erstmal die Auseinandersetzung mit, wie viel Stimulation und Angst ist eigentlich normal und wie viel Angst und Stimulation ist gesund und macht uns handlungsfähiger. Also man könnte anfangen, die Angst etwas mehr mögen zu lernen als eine menschliche Stimulation. Blöderweise braucht die womöglich ein wenig Demut, weil wenn man freiwillig unangenehme Gefühle in sich zulässt, dann ist es ja nicht so heldenhaft und herrschaftlich und nicht so souverän womöglich. Also wenn man eine narzisstische Weltsicht hat, ist ja jedweder Verlust von Souveränität und Unantastbarkeit schlecht. Aber genau ein guter Krisenmanager braucht ja genau diese Demut, ist viel gesprochen, aber dieses den Narzissmus überwindenden Aspekt. Unangenehme Gefühle in sich auch als sinnvoll anzuerkennen und nicht als Scheitern anzuerkennen. Meiner Erfahrung nach sind solche Unternehmer viel erfolgreicher, nicht nur in der Personalführung, sondern auch in anderen Entscheidungen, weil sie schärfere Sinne haben, weil sie die Stimulation durch Bedrohung nicht leugnen müssen, wegdrücken müssen, sich ablenken müssen. Sie können in der Lage sein, das Ganze zu sehen. Naja, Chance hast du völlig recht. Also ich mag nicht diese positive Promotion von Krisen, die immer Herausforderungen und Chancen sind im Sinne von gut. Nee, ich glaube, die Dialektik ist so, eine Krise ist immer scheiße. Sonst würden wir sie nicht so nennen müssen. Das Wort Krise meint, da ist was erstmal schlecht. Und zynisch könnte man sagen, da steckt eine Chance drin, nämlich sie zu überleben. Ja, mir wäre viel lieber, keine Chance zum Überleben zu bekommen, sondern ich überlebe einfach so. Aber jetzt wird es erstmal klarer. wenn ich mit etwas Anstrengendem, Schlimmen, Schlechten, Abgründigen konfrontiert worden bin, was im Laufe meines Lebens sowieso ständig passiert, habe ich zynisch gesprochen die Chance zu überleben und etwas weniger zynisch gesprochen, ich werde herausgefordert, etwas zu tun, also ich werde stimuliert und muss etwas machen, um zu überleben. Und das Faszinierende an diesem Leben ist, dass ich dabei immer etwas gewinne an Entwicklung. Zugegeben, unfreiwillig. Es gibt abgründig schlimme, unfreiwillig zu erlebende Dinge auf dieser Welt. Nehmen wir an, wir haben gemeinsam in der Dr. von Ehrenwaldschen Klinik viel sexuell missbrauchte Frauen behandelt und schätzen gelernt, von ihnen gelernt. Ja, dramatische Schicksale. Also, wenn man auf so ein Schicksal schaut, dann darin eine Chance zu sehen, klingt nicht nur zynisch, sondern ist einfach unangebracht. Gucken wir aber genauer hin. Die meisten Frauen und einige Männer auch, die sexuell missbraucht worden sind, mit denen ich gearbeitet habe, haben sich nun mal extrem gut entwickelt. Nicht alle. Einige sind auch verzweifelt und gescheitert an ihrer Traumatisierung. Schlimme Verläufe, aber auch ein paar sehr gute. Und die haben alle etwas in sich entwickelt, Persönlichkeit entwickelt, soziale Kompetenzen entwickelt, Ressourcen entwickelt, sind stärker geworden durch eine unfreiwillige, schreckliche Erfahrung. Und deswegen ist die unfreiwillige, schreckliche Erfahrung nicht gut geworden. Sie bleibt schlecht. Aber die Entwicklung ist parallel dazu gut geworden. Man müsste sich also keinesfalls beim Schicksal bedanken, schon gar nicht bei einem möglichen Täter des Schicksals. Aber man kann stolz darauf werden, was man selber als Überlebens-Entwicklungsleistung vollbracht hat. Also gute Führung, zurückübersetzt, bedeutet, wir haben begonnen mit dem Fingerspitzengefühl der Führungskraft, die rausfinden muss, wie viel Angst als Stimulation kann sie zumuten oder Unsicherheit. Und ab wann kann sie in die Funktionalität gehen? Jetzt geht es darum, inwiefern kriegt sie hin, das Schlechte weiterhin schlecht zu nennen und die Leistung, die die Mitarbeiter vollbringen, wie zum Beispiel jetzt im Homeoffice recht unvorbereitet loszulegen und zu arbeiten, in Unterbesetzung LKWs zu beladen, doppelt so viele wie bisher, weil einfach die Produktion von Lebensmitteln so zunehmen muss. Das muss er wertschätzen als die Eigenleistung der Betroffenen und nicht als die Leistung der Krise. Also das Spannende ist, dass das Schlechte um uns das Gute in uns oft hervorbringt. Und wichtig ist zu erkennen, ich muss mich deswegen nicht beim Schlechten dafür bedanken, sondern bei mir selber. Also, oder ich als Führungskraft bei den Mitarbeitern, die haben die gute Entwicklung in sich hervorgebracht, das hätten sie auch anders haben können. Und die Krise hat nichts Gutes gemacht, die Krise war nur schlecht. Ich glaube, das Verhältnis zwischen Krise und Entwicklung muss man mit sehr viel Aufmerksamkeit in seinen Formulierungen bedenken.
Mhm. Nun ist ja Krise auch, also zumindest eines solchen Ausmaßes, immer auch eine psychosoziale Dimension. Das wird auch im Moment häufig so hervorgehoben, dass es um ein solidarisches Miteinander geht, dass überhaupt viele Menschen auch, was das Miteinander anbelangt, sehr über sich selber hinauswachsen. Das sagen auch einige Betriebe, dass sie ganz fast schon berauscht sind von der positiven Atmosphäre, dem hohen Engagement Einzelner für die gemeinsame Sache. Und wahrscheinlich hoffen jetzt schon viele, wie sie genau dieses Engagement und dieses Bewusstsein erhalten können, auch nach der Krise. Mhm. Also das ist ja die Kunst ein Stück weit, wenn man jetzt nicht mehr so Adrenalin geflasht ist, später eben vielleicht nicht ganz so in allem ins Gewohnte zurückzukommen, sondern also was kann helfen? So im Hinblick auch auf die Zeit nach der Krise. Was ist da so deine Erfahrung? Was kann Unternehmen, Unternehmern und den Beschäftigten helfen, das Gute, was du auch gerade so betont hast, was sie errungen haben, zu erhalten?
Also ganz wichtig auf jeden Fall das, was ich eben gesagt habe. Ich will es nochmal auf die Frage beziehen. Wenn ich wirklich herausgearbeitet habe, dass die Krise schlecht war und bleibt und die Menschen die Errungenschaften hervorgebracht haben, dann bleibt es. Weil sonst verfallen die Menschen nach einem Jahr wieder zurück und dann sagt der Unternehmer, ja, aber damals habt ihr das doch auch leisten können. Ja, da waren wir in der Krise. Das bedeutet, die Krise hat das Gute hervorgebracht. Hat sie gar nicht. Wenn aber die Führungskraft in der Zeit schon gesagt, pass auf, es ist so Mist gerade, wir haben nur ein Drittel der Besetzung und ihr arbeitet doppelt, ich weiß gar nicht, wie ihr das schafft. Und ich habe euch unterschätzt früher. Ich hätte das nicht gedacht, dass ihr das schafft. Und ich bin auch dankbar, weil ich sehe, ihr schafft das gar nicht so leicht. Ihr strengt euch nämlich sehr an. Ihr seid wahnsinnig selbstständig, verantwortlich im Verhalten und seid bereit, Opfer zu bringen. Also irgendwelche Formen von Wertschätzung, die da nun mal wären. Dann wird der Mitarbeiter wissen um seine Stärke. Und die hat nicht die Krise hervorgebracht. Die hat er hervorgebracht in Zeiten der Krise. Die Krise war nur der Auslöser. Und dann wird er nicht sagen, naja, ich war nur so stark, da hatten wir ja Krise. Das gibt dann keinen Sinn mehr. Sondern er ist stark, weil er stark war und er ist weiterhin er und kennt nun diese Stärke. Und naja, man kann jetzt natürlich sagen, ein ausbeuterischer Unternehmer wäre jetzt nicht sehr souverän in seiner Formulierung, sondern damals hast du ja 80 LKWs beladen, warum jammerst du jetzt schon bei 50? Natürlich sagt er, naja, also mal eine Zeit lang kann man auch deutlich mehr machen. Schlauer wäre vielleicht zu sagen, ich habe euch viel zufriedener erlebt damals in der Krise. Ihr wart unjammeriger, obwohl ihr das Doppelte gearbeitet habt und ich hatte das Gefühl, in euren Gesichtern habe ich auch mehr Zuversicht gesehen und mehr Zufriedenheit oder vielleicht sogar mehr Stolz. Woher kam das? Nein, ich hatte das Gefühl, dass unser Produkt, das war Gemüse bisher, so was Normales ist. Und ja, vielleicht ist mir bewusst geworden in der Krise, dass das ein ganz wesentlicher Beitrag zu unserer Kultur und zu unserem Wohlstand und unserer Gesundheit ist, dass wir für frisches Gemüse sorgen. Das ist mir in der Krise bewusster geworden, aber es war es immer, das Gemüse. Es war immer gesund. Und das kann mir als ein Sinn meiner Arbeit bewusst bleiben. Und jetzt wäre es gutes Führen, wenn wir daran erinnern, an die bewusst gewordenen, sinnhaften Aspekte unserer Arbeit, die immer schon da waren, die ausgelöst durch die Krise bewusster wurden und die durch gute Führung und gutes kollegiales Miteinander bewusst gehalten werden können. Jetzt wären wir in der Krise gewachsen, ausgelöst durch die Krise, aber durch unsere eigene Fähigkeit, Wachstum zu entwickeln und nachhaltig aufrechtzuerhalten. Und da gibt es viele, viele Punkte. Das war jetzt ein Beispiel von Sinnaufrechterhaltung für die Zeit nach der Krise gewesen. Das können wir natürlich für viele andere Aspekte machen. Und da kommt sehr darauf an, wie ich während der Krise manage, damit ich schon die Weichen stelle, um nach der Krise Gewinn an Entwicklung und Kraft bei den Mitarbeitern zu haben.
Das heißt, du würdest jetzt im Moment auch sehr dazu empfehlen, Hektik hin oder her, sich immer wieder die Zeit zu nehmen, auch Besonnenheit zu üben, bewussten Umgang mit jetzt deutlich werdenden Werten, Stärken, Ressourcen und auch Resilienzfaktoren, weil wenn die jetzt nicht erfasst werden, dann können sie auch nicht authentisch gelobt werden und genutzt werden, um morgen auch zur Verfügung zu stehen und in die allgemeine Wertschöpfung des Unternehmens Einfluss zu nehmen.
Ja, so ist es. Also ich kann ja durchaus das Gefühl haben, erschöpft nach einer Krise, ich war gar nicht stark, ich musste ja, ich habe nur noch funktioniert, das heißt, ich stehe neben mir und das Funktionieren in mir war im Vordergrund und dann ist das Funktionieren müssen nicht mehr nötig und dann wache ich wieder auf und bin wieder der, der ich war. Also so konnte ich die ganze Zeit abspalten von mir, was ich da entwickelt habe. Genau wie du sagst, ist es wichtig, zu sich zu kommen und seine Fähigkeiten in der Krise zu entdecken als einen eigenen Anteil von mir, der zeitunabhängig bestehen bleibt. Und Stolz ist ein gutes Gefühl, darauf stolz sein zu dürfen, besonders stolz, ich meine jetzt keine Eitelkeit, um mir bewusster über meine eigenen Kräfte zu werden.
Gibt es so etwas, was du vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs, wo du den Eindruck hast, so dass wäre in Verbindung auch mit Resilienz und vielleicht so auch der Wahrnehmung von Resilienzfaktoren, ist ja auch ein bisschen so ein abgeschmackter Begriff. Inzwischen viele sagen, ach, Resilienz ist so alles, muss auch so ein bisschen stark sein. Wir wissen, nee, Resilienz ist schon eine ganz besondere Stärke, die sich in und nur in extremer Belastungssituation zeigt und entfalten kann. Gibt es da so etwas, wo du den Eindruck hast, da gibt es bestimmte Resilienzfaktoren, die du im Moment besonders wichtig fändest, so im Auge zu behalten?
Also ich glaube, wichtig ist für Führungskräfte, dass sie zeigen, dass sie versehrbare, verletzbare, begrenzte Wesen sind, also damit betroffene Wesen sind. Das schafft mehr Vertrauen und macht Unternehmer, Führungskräfte realistischer, parallel zu, dass sie Lust haben, das zu bewältigen. Zweiter Punkt ist, vielleicht schnell abzuhandeln, wir reden ja viel über Social Distancing, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ich finde es schlau, wenn man sich bewusst wird, dass es um Spatial Distancing geht, also räumliche Distanz. Und wir würden krank werden bei Social Distancing, also wir brauchen Social Closenessing. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber das wäre irgendwie so mal gerade als Gegenteil gebastelt. Also schlaue Personalführung wäre im Moment den Aufbau von Spatial Distancing, während wir Social Closenessing aufbauen. Das bedeutet, wie schaffe ich es, Händeschütteln zu ersetzen, Schulterklopfen zu ersetzen? 2 Meter Abstand, kein Problem, das aufrechtzuerhalten. Ich habe eine kleine eigene Studie beim Joggen gemacht und gemerkt, dass Menschen, die 2 Meter Abstand halten, auch weniger Blickkontakt suchen und auch nicht so einen ansprechen, wie in so einem aussätzigen Lager. Jeder hat so ein bisschen Angst und gerade wenn der Weg schmaler wird, man die 2 Meter nicht aufrechterhalten kann, wird noch mehr weggeguckt, und so, als wäre man so beschämt, kontaminiert. Ich glaube, Menschen folgen noch ihrer alltäglichen Gewohnheit, nur ab einer bestimmten Nähe Blickkontakt, Zuwendung und Ansprache aufzubauen. Das steckt tief in unserer Kultur als sozialisierte Fähigkeit in uns drin. Und das müssen wir jetzt umbauen. Wir müssen lernen, wie man Zuwendung, Blickkontakt, Ansprache auch über größere Distanzen machen und pflegen kann und erleben kann als Nähe, in der Zeit, wo wir räumliche Abstände halten müssen. Habe ich beim Joggen letztens geübt, für mich selber. Ich habe gemerkt, erst gucken alle scheu weg. Wenn ich es aber anspreche, ist es wie so eine Erlösung. Überschwänglich nach, ah, hallo und aha. Weil ich hatte das Gefühl, die Sehnsucht nach sozialer Nähe bricht dann raus. Aber bis dahin ist man diskret und hält die räumliche Distanz gepaart mit sozialer Distanz. Das gute Personalführung löst das auch, quasi dialektisch. Wir brauchen räumliche Distanz bei gleichzeitiger sozialer Nähe. Und der letzte Punkt ist für mich Diversity, also Vielseitigkeit in Bezug auf Coping-Strategien. Weil nämlich im Moment durch eine, wie in jeder veränderten Zeit, brauchen wir unterschiedliche Verarbeitungsmechanismen. Und bei plötzlichen Veränderungen ist es immer so, Menschen lernen sich kennen, unter bestimmten Bedingungen, und das bedeutet in ihren bestimmten sozialen Gewohnheiten auch ihren typischen Alltags-Stressverarbeitungsmechanismen. Hat man eine komplett neue Szene, muss man nicht nur mit der neuen Situation zurechtkommen, sondern sich auch ertragen als Menschen, die ganz anders Stress bewältigen. Wir sehen das schrecklicherweise bei Paaren, die Kinder verlieren, die zu über 60% häufig sich danach trennen, wo man denken könnte, die bräuchten sich doch gerade jetzt noch viel mehr. Das liegt aber daran, ich mache mal ein Klischee, nehmen wir an, nach dem Kindsverlust würde die Frau häufiger auf den Tennisplatz gehen, sich mit ihren Freundinnen treffen. Der Mann ist in meinem Beispiel emotional aufgeweicht und möchte gerne mit seiner Frau jeden Abend über den Kindstod und seine traurigen Gefühle sprechen. Was würde passieren, wenn das neue wäre als Erfahrung? Klischeehafterweise könnte passieren, der Mann wirft seiner Frau vor, war dir unser Sohn, der verstorben ist, egal, du bist nur noch am Tennisplatz. Und die Frau sagt ihr Mann, du bist, was weinst du die ganze Zeit rum, das ist jetzt schon ein halbes Jahr her, willst jetzt ewig Jammertal haben, das hätte unser Sohn nicht gewollt. Also sie entwerten sich gegenseitig, weil sie sich so nicht kennen. Man müsste den beiden beibringen, dass sie beide ihren Sohn sehr geliebt haben und jeder auf ganz unterschiedliche Weise damit klarkommt und vielleicht auch nur so. Also vielleicht nur auf dem Tennisplatz und andere nur weinen, damit das verarbeitet werden kann. Aber wenn man sich vorher anders kennengelernt hat, nervt man sich so. Das kann man jetzt ruckzuck auf Arbeitswelten übertragen. Man lernt sich in einem Arbeitsverhältnis mit häufig viel Routinen kennen und auch ständig in dem Arbeitszustand, der von bestimmten Stressbewältigungsmechanismen geprägt ist. Und plötzlich kommt eine Krise, die ganz andere Aspekte hervorbringt. Vielleicht denkt einer, der hat sich total im Wesen verwandelt. Naja, könnte man vielleicht sagen, das liegt an seinen Stressmechanismen, die für akute Krisen in ihm wach werden. Also wir brauchen, ähnlich wie wir es vielleicht früher in der Zeit der Flüchtlingskrise für die Annahme fremder Kulturen brauchten, also das Ertragen lernen, dass plötzlich die Hautfarben sich ändern, dass Verhaltensweisen sich ändern. Einige haben Angst davor gehabt, einige fanden es interessant. Aber es ging um die Integration von Vielseitigkeit im Sinne von unbekannter Vielseitigkeit. Und jetzt haben wir Corona. Das meint dann, ja, es bringt in uns verschiedenste Stressverarbeitungen hervor. Und das ist ähnlich wie gelb sein, grün sein, schwarz sein, weiß sein. Der eine bagatellisiert, der eine geht auf den Tennisplatz, der andere weint immer über Corona. Wir sollten persönlich damit umgehen und verständnisvoll, dass meine eigene Stressverarbeitungsstrategie keineswegs besser ist als die andere, auch wenn ich das meine, sonst hätte ich sie ja nicht. Und so könnten wir wieder zu einer produktiven Gemeinschaft von Menschen werden, die sich jetzt auf ganz andere Art und Weise kennenlernt, in einer Ausnahmesituation und denjenigen Stressverarbeitungsstrategien, die durch die Krise hervorgebracht werden. Jetzt können wir wieder voneinander lernen und wie die alte Sozialpsychologie gezeigt hat, die vielseitige Gemeinschaft ist immer stärker und kompetenter als die gleichförmige Gemeinschaft, aber unter einer Voraussetzung, sie kann besser kommunizieren. Die alten Sozialpsychologen haben sehr klar hervorgebracht, eine homogene Gruppe ist dann besser als eine vielseitige Gruppe, wenn sie schlecht kommunizieren alle. Dann lieber alle gleich denken, bevor die sich in ihrer schlechten Kommunikation die Schädel einhauen. Aber die beste Gruppe ist die vielseitige, die darüber sprechen kann und sich darüber versteht. Das sind die erfolgreichsten. Und wer Lust hat, erfolgreiche Unternehmungen zu führen und Arbeit hervorzubringen, sollte sich um diesen Clash of Coping, also dieses Aufeinanderprallen von Stressverarbeitungsmechanismen kümmern. Es könnten die mittleren Führungskräfte schauen in ihren Teams, oh, wie ist die Stimmung, wer prallt wie neu aufeinander, sind die vielleicht wie immer, kann ja auch sein, dass es keine neuen Stressverarbeitungsmechanismen hervorbringt, bringt es welche hervor, wo sich Menschen nicht mehr verstehen und dann geht es darum natürlich, das gegenseitig bewusst zu machen, das Thema mal aufzuzeigen und wieder Empathie auf einer übergeordneten Ebene füreinander zu gewinnen. Also das wären aktuelle Schritte, die sehr viel Benefit, Gesundheit und Produktivität hervorbringen würden.
Und automatisch natürlich auch das bewusstere Miteinander und auch Wahrnehmen füreinander, was wiederum ganz für genau die spätere Nutzung von den Erkenntnissen auch, die jetzt kommen werden, die, sowohl die problematischen wie auch die positiven, es gehört ja beides dazu, dass man das dann später auch eher präsent hat.
Ja, genau.
Ja, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ja. Ich hoffe, wir können dich bald wiedergewinnen.
Ja, würde mich auch freuen.
Und ja, ich glaube, dass die Zuhörer einiges schon mal an Informationen bekommen haben. Sehr hilfreich. Ich würde gerne dieses Thema mit den Stressbewältigungsstrategien auch nochmal vertiefen an anderer Stelle. Mhm. Denn das wird etwas sein, was viele auch sehr so im Alltag im Moment auch sehen.
Ja.
Und ich möchte mich auch nochmal bedanken für diese Webinars, die angeboten werden, dienstags und donnerstags, was einfach auch im Moment in der akuten Situation so eine Unterstützung darstellt.
Ja.
Darüber sind ja die DLG-Unternehmen auch informiert. Ja, vielen, vielen Dank, Markus, und
ja.
Bis bald.
Ja, ich danke dir für die interessanten Fragen.
Danke.